Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 12. November auch wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Esra Kapitel 8 Verzeichnis der Heimkehrer. Verzeichnis der Sippenoberhäupter und der bei ihnen eingetragenen Männer, die während der Regierungszeit von König Artaxerxes aus Babylonien mit mir nach Jerusalem kamen. Aus der Sippe Pinhas, Gershom. Aus der Sippe Itamar, Daniel. Aus der Sippe David, Hattusch ben Shechanja. Aus der Sippe Parosch, Sechaja mit 150 eingetragenen Männern. Aus der Sippe Pahat Moab, Eljoenai ben Sechaja mit 200 Männern. Aus der Sippe Sattu, Shechanja ben Jahaziel mit 300 Männern. Aus der Sippe Adin, Ebed ben Jonathan mit 50 Männern. Aus der Sippe Elam, Jesaja ben Atalja mit 70 Männern. Aus der Sippe Shephatja, Sebatja ben Michael mit 80 Männern. Aus der Sippe Joab, Obadja ben Jehiel mit 218 Männern. Aus der Sippe Bani, Shelumit ben Josifja mit 160 Männern. Aus der Sippe Bebai, Sechaja ben Bebai mit 28 Männern. Aus der Sippe Asgad, Johanan ben Katan mit 110 Männern. Aus der Sippe Adonikam, die letzten, Eliphelet, Jehiel und Shemaja mit 60 Männern. Aus der Sippe Bigwai, Utai ben Sabuz mit 70 Männern. Vorbereitung für den Aufbruch. Ich ließ alle am Kanal zusammenkommen, der nach Ahava führt. 3 Tage blieben wir dort. Als ich mir die Leute ansah, fand ich einige Priester vor, aber keinen einzigen Leviten. Da schickte ich einige Sippenoberhäupter, nämlich Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Nathan, Sechaja und Meschulam, dazu Jojarib und Elnathan, 2 kluge Männer, zu Iddo, dem Vorsteher des Levitendorfes Kasifja. Ich hatte ihnen genau gesagt, was sie Iddo und seinen Brüdern, den Tempeldienern, dort ausrichten sollten, damit sie uns Männer mitgaben, die den Dienst am Haus unseres Gottes verrichten konnten. Weil Gottes gütige Hand über uns war, schickten sie uns Scherepja ben Machli. Das war ein Enkel von Levi ben Israel, ein verständiger Mann. Er kam mit seinen Söhnen und Brüdern, 18 Mann. Außerdem schickten sie uns Haschabja und Jeschaja von den Nachkommen Meraris. Die brachten ihre Söhne und die Brüder von Haschabja mit, 20 Mann. Und von den Tempelsklaven, die David und die Führer des Volkes damals dem Tempel zur Bedienung der Leviten übergeben hatten, kamen 220 mit, alle namentlich eingetragen. Dort am Ahava-Kanal rief ich ein Fasten aus. Alle sollten sich vor unserem Gott beugen und ihm um eine glückliche Reise für uns und unsere Familien und unser Eigentum anflehen. Ich hatte mich nämlich geschämt, vom König eine Reitertruppe zu erbitten, die uns unterwegs vor Überfällen schützen könnte. Denn wir hatten zum König gesagt, unser Gott hält seine gütige Hand über alle, die ihn suchen. Doch wer sich von ihm abwendet, bekommt seine Macht und seinen Zorn zu spüren. So fasteten wir und ersuchten unseren Gott um seinen Beistand und er erhörte uns. Dann wählte ich 12 von den Oberhäuptern der Priester sowie Scherepja und Haschabja und 10 weitere Leviten aus. Vor ihnen wog ich das Silber, das Gold und die Gegenstände ab, die der König, seine Ratgeber, seine Minister und der Teil des Volkes Israel, der in Persien blieb, als Opfergabe für das Haus unseres Gottes gegeben hatten. Ich übergab ihnen 22 Tonnen Silber, 3,5 Tonnen silberne Gegenstände und 3,5 Tonnen Gold. Dazu 20 goldene Becher im Wert von 1000 Goldstücken und 2 Gefäße aus feiner polierter Bronze, wertvoll wie Gold. Ich sagte zu ihnen, ihr seid Jahwe genauso geweiht wie diese Gegenstände. Dieses Silber und Gold sind freiwillige Gaben für Jahwe, den Gott eurer Väter. Bewacht sie also mit aller Sorgfalt, bis ihr sie den Schatzkammern des Tempels in Jerusalem übergebt. Ihr werdet sie dort vor den Oberhäuptern der Priester und Leviten und den Oberhäuptern des ganzen Volkes nachwiegen. Die Priester und Leviten übernahmen das abgewogene Silber und Gold und die Gegenstände, um sie nach Jerusalem in den Tempel zu bringen. Am 12. April brachen wir vom Ahava-Kanal nach Jerusalem auf. Und die gütige Hand unseres Gottes beschützte uns vor Feinden und Räubern. So kamen wir in Jerusalem an und ruhten uns 3 Tage aus. Am 4. Tag übergaben wir dem Priester Meremot ben Uriah im Haus unseres Gottes das Silber, das Gold und die Gegenstände. Sie wurden vor ihm und in Gegenwart von Eleasa ben Pinhas und den Leviten Josabat ben Jeshua und Noadja ben Binui nachgewogen. Alle Gegenstände wurden nachgezählt und gewogen. Ihr Gewicht schrieb man auf. Danach brachten alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, dem Gott Israels Brandopfer. Sie opferten 12 Stiere für die 12 Stämme Israels, dazu 96 Schafböcke, 77 Lämmer und außerdem 12 Ziegenböcke als Sündopfer. Alle Tiere wurden für Jahwe als Opfer verbrannt. Dann händigten sie den Satrapen und Statthaltern der Westeuphrat-Provinz die Verfügungen des Königs aus, sodass diese das Volk und das Haus Gottes unterstützten. Hosea Kapitel 9. Die Vergeltung ist da. Israel, freue dich nicht. Juble nicht wie die Völker. Denn du hast es mit vielen getrieben und dich so von deinem Gott entfernt. Wo immer man Getreide drosch, hast du für Geld gelebt. Dreschplatz und Kelter werden sie nicht nähren, auch der Wein lässt sie im Stich. Sie bleiben nicht im Land Jahwes. Ephraim muss nach Ägypten zurück. In Assyrien werden sie Unreines essen. Sie werden Jahwe keinen Wein mehr spenden, ihre Schlachtopfer behagen ihm nicht. Es wird wie ein Leichenmahl sein. Unrein wird, wer davon isst. Ihr Brot ist allein für die eigene Kehle, nichts davon kommt ins Haus Jahwes. Was tut ihr dann am Feiertag, am Tag des Festes für Jahwe? Die aus den verwüsteten Land flüchten, sammeln sich in Ägypten. Memphis wird sie begraben. Wo jetzt ihr Silber glänzt, werden Brennnesseln sein, Dornen überwuchern das Zelt. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Die Tage der Vergeltung sind da. Israel wird es erkennen. Der Prophet ist ein Narr, der Mann des Geistes ist verrückt. So große Anfeindung zeigt nur die Größe deiner Schuld. Der Prophet, der Wächter Ephraims, ist mit meinem Gott. Doch auf allen seinen Wegen stellen sie ihm Fallen auf. Sogar im Haus seines Gottes feinden sie ihn an. Tief verdorben ist ihr Tun, so wie damals in Gibea. Doch er wird an ihre Schuld denken und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Israel einst und jetzt. Wie man Trauben in der Wüste findet, so fand ich Israel. Wie die erste Frucht am jungen Feigenbaum, so sah ich eure Väter. Aber kaum waren sie nach Baal Peor gekommen, da weihten sie sich der Schande und wurden Scheusale wie ihre Liebhaber. Ephraim, wie ein Vogelschwarm, fliegt seine Herrlichkeit davon. Keine Geburt mehr, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Selbst wenn sie ihre Söhne großziehen sollten, mache ich sie kinderlos und verlassen. Ja, wehe auch ihnen selbst, denn ich wende mich von ihnen ab. Ephraim ist, wie ich sehe, gepflanzt wie eine Palme auf fruchtbarem Grund. Nun muss es seine Söhne dem Schlechter zuführen. Gib ihnen, Jahwe, was du geben willst. Einen unfruchtbaren Schoß und vertrocknete Brüste. Schon in Gilgal hat sich ihre Bosheit enthüllt. Dort habe ich gelernt, sie zu hassen. Wegen ihrer schlimmen Taten vertreibe ich sie aus meinem Haus. Ich kann sie nicht mehr lieben, denn Aufrührer sind ihre Führer. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzeln verdorrt, Frucht bringen sie nicht mehr. Selbst wenn es noch Kinder bekäme, würde ich seine Lieblinge töten. Mein Gott wird sie verstoßen, weil sie nicht auf ihn hören. Sie werden Flüchtlinge sein. Die Apostelgeschichte, Kapitel 23, die Verse 12 bis 35. Verschwörung gegen Paulus. Bei Tagesanbruch trafen sich eine Anzahl Juden zu einer geheimen Absprache. Sie schworen, unter feierlicher Selbstverfluchung, nichts zu essen und zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Mehr als 40 Männer beteiligten sich an dieser Verschwörung. Sie gingen zu den hohen Priestern und Ratsältesten und sagten: Wir haben feierlich geschworen, nichts zu essen und zu trinken, bis wir diesen Paulus getötet haben. Ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr im Namen des Hohen Rates zum Kommandanten geht und ihn auffordert, Paulus noch einmal vorzuführen. Ihr wolltet seinen Fall genauer untersuchen. Und wir werden uns bereithalten, ihn umzubringen, noch bevor er bei euch eingetroffen ist. Aber ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Er machte sich sofort auf den Weg in die Burg und erzählte es Paulus. Der rief einen von den Offizieren herbei und sagte: Bringt diesen jungen Mann hier zum Kommandanten. Er hat eine wichtige Nachricht für ihn. Der Offizier ging mit dem Neffen von Paulus zum Kommandanten und sagte: Der Gefangene Paulus bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen. Er soll eine wichtige Nachricht für dich haben. Der Kommandant fasste den Neffen des Paulus am Arm und führte ihn beiseite und fragte: Was hast du mir zu berichten? Die Juden, sagte er, wollen dich bitten, Paulus morgen noch einmal dem Hohen Rat vorzuführen, angeblich um die Vorwürfe gegen ihn genauer zu untersuchen. Aber du darfst ihnen nicht glauben. Denn in Wirklichkeit planen mehr als 40 Männer einen Anschlag gegen ihn. Sie haben mit Selbstverfluchung geschworen, nichts zu essen und zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Alle sind bereit und warten nur darauf, dass du ihre Bitte erfüllst. Der Kommandant schärfte dem jungen Mann ein: Verrate keinem, dass du mir davon erzählt hast. Dann ließ er ihn gehen. Gleich darauf ließ er zwei von seinen Offizieren kommen und befahl ihnen: 200 Soldaten sollen sich zum Abmarsch nach Caesarea bereitmachen, dazu 70 Reiter und 200 Leichtbewaffnete. Ihr brecht gleich nach Ablösung der Abendwache auf. Haltet auch Reittiere für Paulus bereit und bringt ihn sicher zum Statthalter Felix. Überführung nach Caesarea. Dann schrieb er folgenden Brief: Claudius Lysias grüßt den hochverehrten Statthalter Felix. Der Mann, den ich hier zu dir schicke, hatten die Juden in ihrer Gewalt und hätten ihn beinahe getötet. Als ich erfuhr, dass er das römische Bürgerrecht besitzt, ließ ich ihn durch meine Soldaten in Sicherheit bringen. Und weil ich herausbekommen wollte, weshalb sie ihn verfolgen, brachte ich ihn vor den Hohen Rat. Dabei zeigte sich, dass er nichts getan hat, was ein Todesurteil oder auch nur eine Gefängnisstrafe rechtfertigen würde. Ihre Vorwürfe bezogen sich nur auf strittige Fragen ihres Gesetzes. Nun ist mir gemeldet worden, dass ein Anschlag auf ihn vorbereitet wurde, deshalb habe ich ihn sofort zu dir geschickt und die Kläger werde ich anweisen, ihre Sache gegen ihn bei dir vorzutragen. Die Soldaten übernahmen Paulus und brachten ihn befehlsgemäß noch in der Nacht bis nach Antipatris. Am nächsten Tag kehrten die Fußtruppen nach Jerusalem in die Burg zurück und ließen die Reiter allein mit Paulus weiterziehen. Diese brachten ihn nach Caesarea, übergaben dem Statthalter den Brief und führten den Gefangenen vor. Der Statthalter las den Brief und fragte Paulus, aus welcher Provinz er stamme. Als er hörte, dass er aus Zilizien kam, erklärte er: Ich werde deine Angelegenheit klären, sobald deine Ankläger hier eingetroffen sind. Dann ordnete er an, Paulus bis dahin in seinem Amtssitz, dem ehemaligen Palast des Herodes, gefangen zu halten. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben, heute aus 1. Chronik 29, Vers 5. Wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Und dazu aus 2. Korinther 9, Vers 6. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Montag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss. Thank you.